qui ne veut rien dire, toi qui me parles.
Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org.
Das Pfeff.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Genau.
Ja, hallo. Freue mich auch, dass so viele da sind. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Erstmal würde ich sagen, ich bin eine linke Journalistin, habe ein Buch zu China geschrieben. Das liegt hier. Und würde auch noch mal das unterstützen, mit zu den Camps der Gruppen gegen Kapital und Nation zu fahren. Es gibt einen Monat vorher auch eins im Norden. Da kann man dann mal den Norden Deutschlands kennenlernen. Aber das von Süden her ist natürlich für euch hier besser zu erreichen. Jetzt will ich aber sonst gar nicht groß noch irgendwas Einleitendes sagen, sondern erst mal direkt mit dem Vortrag anfangen.
Die Texte gehen das vielleicht mal wieder.
Genau, die Texte, die liegen sozusagen inhaltlich im, stehen die im Zusammenhang zu dem, was ich erzähle. Das eine ist ein Text zum Asylrecht. Warum gibt es das überhaupt? Was ist da die staatliche Zielsetzung beim Asylrecht? Weil das natürlich bei Flüchtlingsfrage und Migrationspolitik eine Rolle spielt, ich aber darüber jetzt heute aus Zeitgründen nicht so lange drauf eingehen kann. Das zweite ist eigentlich vertiefend zu dem ersten Teil, den ich jetzt erzählen werde, die Frage, warum sind die Menschen in der dritten Welt eigentlich so arm? Das ist ein Artikel aus dem Gegenstandpunkt von vor ein paar Jahren. Der Artikel zum Asylrecht ist aus einem Buch, das ist mal zum deutschen Grundgesetz geschrieben worden, 60 Jahre deutsches Grundgesetz, ein Grund zum Feiern, Fragezeichen. Wie man sich denken kann bei der Frage, wahrscheinlich findet der Autor das eher nicht. Und dieses Buch ist auch sehr zu empfehlen, ist beim VSA Verlag erschienen. Und das Letzte, was da liegt, ist ein Artikel Integration, der neue Imperativ in Politik und Pädagogik. Das, was als Forderung an die Ausländer, die herkommen, ja immer machtvoll erhoben wird, ihr müsst euch integrieren. Und da wird mal was dazu gesagt, was das eigentlich für eine Forderung an die ist. Also so viel mal zu den Texten. Mein Buch empfehle ich natürlich sowieso auch. Ne? Und jetzt fange ich einfach an. Mehr als ein Jahr liegt die Flüchtlingskatastrophe von Lampedusa bereits zurück. Und seither hat es weitere von noch viel größeren Ausmaßen gegeben. An öffentlicher Anteilnahme, an zur Schau gestellter Scham, Trauer und Betroffenheit der europäischen Eliten hat es wirklich nicht gemangelt, während das Sterben rekordverdächtig weitergeht. Über 50 Millionen Menschen waren laut UNHCR, das ist die Weltflüchtlingsorganisation, im vergangenen Jahr auf der Flucht. Mehr als je zuvor seit Weltkrieg Nummer 2. Allein 6 Millionen mehr als im Vorjahr. Nur ein sehr kleiner Teil der Flüchtenden erreicht überhaupt die Außengrenzen der EU und versucht, Mauern, Zäune und Seegrenzen ohne Erlaubnis dieses Staatenbündnisses zu überwinden. An ihren Grenzen zählt die EU-Statistik vor einem Jahr weit mehr als 20.000 Grenztote in 2 Jahrzehnten. Inzwischen dürften es über 25.000 sein. Kleine Zwischenbemerkung. Der Vergleich dieser über 20.000 Grenztoten mit den etwa 200 sogenannten Mauertoten an der innerdeutschen Grenze in 40 Jahren DDR-Geschichte, der verbietet sich in der öffentlichen Diskussion ganz selbstverständlich. Allein schon deshalb, weil die Mauertoten des ehemaligen Widersachers der Bundesrepublik als schlagender Beweis dafür gelten, dass Grenzpolitik in Ostdeutschland über Leichen gegangen ist, zweitens sich die DDR damit unmöglich gemacht hat und drittens der Beweis unwidersprechlich erbracht worden ist, dass die Marktwirtschaft alternativlos und ihre Gegner zu bekämpfen sind. Es ist ulkig, zu einer solch fundamentalen Abrechnung, zu einem Rückschluss auf den Charakter des Systems Bundesrepublik, EU, vielleicht sogar der herrschenden Wirtschaftsweise, sind die Grenztoten im Mittelmeer offensichtlich gar nicht geeignet. Zu diesem Rückschluss kommt es nicht. Dennoch ist Kritik erlaubt und wird auch geäußert. Europaweit werfen Flüchtlingsgruppen, Linke und Menschenrechtler den Verantwortlichen Abschottung und Versagen vor. Sie konstatieren, dass die EU keinen Schutz für Flüchtlinge, sondern Schutz vor Flüchtlingen betreibe. Öffentlich verurteilt werden die Repräsentanten der EU für ihre angeblich unterlassene Hilfeleistung. Mit diesen Aspekten, mit solchen Urteilen, will ich mich im Folgenden beschäftigen. Mit den Fluchtursachen, der Flüchtlingspolitik und ihrer tödlichen Konsequenz auf der einen Seite und mit der öffentlichen Auseinandersetzung über die sogenannten Flüchtlingskatastrophen auf der anderen Seite. Deshalb zwei Teile. Erster Teil, Fluchtursachen, Flüchtlingsabwehr. Ich würde mal denken, so 45 Minuten. Teil 2 kürzer, ungefähr 15 Minuten und setzt sich mit dem öffentlichen Diskurs auseinander. Noch eine kleine Vorbemerkung. Der Vortrag, der ist für die deutschen Verhältnisse geschrieben worden. Jetzt passt da manches vielleicht nicht so zu Österreich. Ne? Ich habe das jetzt nicht alles umgeschrieben, nicht alles geändert, sondern würde vorschlagen, ihr hört euch das einfach an und was da jetzt nicht so passt oder vielleicht modifiziert werden muss und so weiter, das können wir ja vielleicht einfach hinterher in der Diskussion zusammen machen. Also die Frage im Titel meines Vortrags, die lautet: Die Toten im Mittelmeer sind unvermeidlich, wofür? Die Antwort darauf, die stelle ich als zentrale These vorweg, um sie anschließend zu beweisen. Diese Antwort lautet: Die Flüchtlinge und ihre leichenträchtige Abwehr sind die unvermeidlichen Begleiterscheinungen des ökonomischen, des politischen und des militärischen Vorgehens und Erfolgs der EU-Staaten und ihrer Unternehmen. Die Flüchtlingstoten sind die unvermeidliche Folge, jetzt kommt der erste, des ökonomischen Erfolgs. Das hat jetzt 6 Unterpunkte. Erster Unterpunkt. Sie sind es, weil die EU und Deutschland vorneweg, Österreich sicher hinterher, würde ich denken, mit ihren überlegenen Unternehmen und subventionierten Waren die afrikanischen und die arabischen Ökonomien erfolgreich kaputt konkurrieren. Und weil sie den betroffenen Menschen damit ihre Lebensgrundlage nehmen. Das tun sie durch Zerstörung traditioneller Wirtschaft und Märkte dort. Beispiele sind sicher bekannt, ich sage einfach immer nur ein paar. Hähnchenflügel und Schlachtabfälle aus Niedersachsen sind zu finden auf den Märkten Zentralafrikas und offensichtlich immer noch billiger als die im Nachbardorf großgezogenen Hühner, die die Kleinbauern auf den Märkten deswegen einfach nicht mehr verkaufen können. Oder durch Ruinierung von deren heimischen Unternehmen, insbesondere der verarbeitenden Gewerbe, zum Beispiel der Fischindustrie im Maghreb, die dann ihrerseits keinen Gebrauch mehr von den eigentumslosen Arbeitskräften vor Ort machen, sodass letztere jeglicher Existenzgrundlage beraubt sind. Zweiter Grund. Die sind unvermeidliche Opfer, weil die Lebensmittel und die fruchtbaren Böden exklusiv der Verwertung westlicher Kapitale dienen und damit der örtlichen Bevölkerung als Lebensgrundlage entzogen werden. Auch hier ein paar Beispiele. Die Palmölplantagen in der Elfenbeinküste, Rosen aus Kenia, Erdnüsse aus dem Senegal. Überhaupt heißt das Stichwort, was da angebaut wird in Afrika, das sind sogenannte Cash Crops, eben Pflanzen, die Geld bringen. Das ist eben was ganz anderes, als dass man damit die einheimische Bevölkerung ernährt. Pflanzen, die im Export Geld bringen. Fischfanggebiete, beispielsweise Mauretanien. Rohstoffvorkommen, die hergenommen werden für ausländische Unternehmen. Uran aus dem Niger, dem Tschad und Mali. Dritter Grund. Die Menschen werden ökonomisch die Opfer der EU, weil sie vor Ort zwar genau wie die abhängig Beschäftigten in Europa in Ermangelung alternativer Lebensgrundlagen existenziell darauf angewiesen sind, von einem Arbeitgeber angewendet zu werden, um leben zu können, weil sie aber im Unterschied zu europäischen Arbeitnehmern in der Regel als Lohnabhängige überhaupt nicht gebraucht werden. Sich in der Konkurrenz um die wenigen Arbeitsplätze auf den Plantagen oder in der Tourismusindustrie folglich immer weiter unterbieten und deshalb massenhaft verelenden. Das ist, wenn man es mal noch genauer fassen will, eben der Unterschied zwischen relativer und absoluter Armut. Relative Armut, das ist die Armut hier, bei der die Leute nämlich getrennt sind von den Produktionsmitteln und den Produkten, die sie selber herstellen, im Auftrag und zum Zweck der Bereicherung ihrer Arbeitgeber, die ihnen aber nicht gehören und von denen sie sich nur nach Maßgabe des von ihnen verdienten Lohns irgendwas kaufen können. Das ist relative Armut. Ausschluss und eben Beteiligung an dem geschaffenen Reichtum nur nach Maßgabe des Lohns. Absolute Armut, das ist Armut, wenn man noch nicht mal für die Ausbeutung benötigt wird, wenn Eigentum einfach nur Ausschluss bedeutet, rein negativ bleibt. Das ist der Unterschied zwischen Armut hier und der Armut in der dritten Welt. Vierter Grund. Sie sind die Opfer dieser ökonomischen Überlegenheit der EU, weil sie für das weltweite kapitalistische Geschäft in der großen Masse schlicht überflüssig sind. Sie sind Überbevölkerung, die stört, wo immer sie rumvegetiert. Mal anders gesagt, die Freiheit, die den ehemaligen Kolonisierten gewährt wird, sich selbst verantwortlich um den eigenen Gelderwerb kümmern zu dürfen, diese Freiheit schließt für sie die tatsächliche Möglichkeit in ihrer Heimat überhaupt nicht ein. Und trotzdem, man muss dran festhalten, es gilt für sie eben inzwischen heute auch Freiheit, nicht Zwang, keine Sklaverei mehr. Die Konsequenz ist, früher hat man Arbeitssklaven in Ketten über das Meer geschifft. Heute rudern sie selbst. Sie rudern selbst und kommen hier an und EU und USA können ganz bequem entscheiden, wen sie reinlassen. Darin ist die heutige freiheitliche Weltordnung wirklich die ganz überlegene Herrschaftsform gegenüber den alten kolonialistischen Zeiten. Fünfter Grund. Weil sie seit der Euro-Krise selbst als Wanderarbeiter und Erntehelfer in der EU kaum noch gebraucht werden. Eine kleine Ironie für die Zeit oder die Verhältnisse, wo sie gebraucht werden. Dann ist es nämlich so, mit ihren Drittweltarmutslöhnen, kombiniert mit der Produktivität europäischer Unternehmen und Landwirtschaft, tragen sie zur weiteren Ruinierung des heimischen Geschäfts in Afrika und Arabien und zum weiteren Sieg europäischer Unternehmen auch noch selbst bei. Zum Beispiel in Spanien auf den großen Plantagen, zum Beispiel bei Tönnies, das ist einer der großen Schlachter in Deutschland, wo dann eben deren Produkte genau wieder zum Export in Afrika verwandt werden und dort das weitere Elend anrichten. Sechster Grund. Weil Weltbank und IWF darauf bestehen, dass die arabischen und afrikanischen Staaten die Ernährung ihrer Völker nicht subventionieren dürfen, wenn sie weiterhin vom Westen Kredit wollen. Beispiel Ägypten im Jahr 2013, was ja mit zur Revolte gegen den damaligen Herrscher Mubarak beigetragen hat. So, das waren die sechs Gründe, die ökonomisch sozusagen unvermeidlich für diese Opfer in den Entwicklungsländern in der dritten Welt sorgen. Aber dabei bleibt es gar nicht. Es gibt nämlich noch einen ganzen Haufen politischer Gründe. Also, diese Leute sind auch politisch unvermeidliche Opfer. Erstens, weil nicht geduldet wird, wenn sich die Überflüssigen in ihrer Not gegen ihre politische Herrschaft auflehnen, eventuell anderen politischen Mächten oder alternativen Staatsprogrammen zuwenden, sofern dies den Ordnungsvorstellungen europäischer und amerikanischer Mächte widerspricht. Beispiel Ägypten, Beispiel Somalia, Beispiel Afghanistan, die Kurden in Syrien, frühere antiimperialistische Projekte in Anlehnung an die SU und an China, die Reihe ist quasi unendlich. Zweiter Punkt. Politisch unvermeidliche Opfer, weil EU und USA die Verzweifelten in Afrika, im Nahen und Mittleren Osten, in Zentralasien für ihre Einflussnahme auf die Regionen zu instrumentalisieren suchen und westliche Regierungen die Aufstände der Verzweifelten je nach Bedarf gegen unliebsame Regierungen unterstützen. Denkt an Syrien. Die Stiftung Politik und Wissenschaft hat in Deutschland eine ganze syrische Exilregierung hocken in Berlin. Denkt an Libyen, an den Libanon, an Iran, in Ägypten die Konrad-Adenauer-Stiftung. Von der Ukraine will ich gar nicht reden. Drittens sind sie politisch unvermeidliche Opfer, weil sie, wo dies zur Durchsetzung der eigenen Interessen opportun erscheint, zur ethnischen und religiösen Spaltung ganzer Staaten beitragen und die dafür nötigen Kriege finanzieren. Etwa in Eritrea, im Sudan, was man aus politischen Gründen der Konkurrenz gegen China gespalten hat, Somalia, ja, und von der Ukraine will ich schon wieder gar nicht reden. Viertens, politisch unvermeidliche Opfer der EU und der USA, weil die Staaten des Westens unliebsame Bewegungen und Organisationen auf der ganzen Welt bespitzeln, verfolgen, ihre Mitglieder und deren Angehörige foltern, mit Drohnen beschießen, von Milizen vernichten lassen. Irak, Jemen, Pakistan, Somalia, Afghanistan. Weil sie fünftens befreundete und verbündete Regime bei ihrer Kriegsführung unterstützen. Saudi-Arabien, Katar, Arabische Emirate, Jordanien, Türkei. Diktaturen, Demokratien, Monarchien und Gottesstaaten für ihre Beiträge zur westlichen Weltordnung aus- und aufrüsten und so von sich an. Weil sie sechstens mit Wirtschaftsembargos und Blockaden die Lage der Völker in unliebsamen Staaten weiter verschlechtern, Beispiel Irak unter Saddam Hussein, das Kuba-Embargo, das Iran-Embargo, um sie zu Hungeraufständen gegen ihre Regierungen aufzuwiegeln. Und letzter Punkt in dieser Reihe, weil sie Putschs gegen antiwestliche Regierungen, die auf demokratischem Weg an die Macht gekommen sind, und dazugehörige Militärdiktaturen offen unterstützen. Algerien oder zumindest decken und militärisch ausrüsten, wie im Moment Ägypten und Libyen. Ägypten, gerade war der Al-Sisi in Besuch zu Berlin, ist freundlichst empfangen worden, obwohl er zu Hause einen demokratisch an die Wahl gekommenen Mann in den Knast gebracht hat, entmachtet hat, Todesurteil, massenhaft Todesurteile gerade verkündet und so weiter. So, jetzt kommt ein ganz kurzer Punkt, nämlich nur noch eins. Und sie sind die unvermeidlichen Opfer der militärischen Hegemonie, weil die USA und EU-Staaten überall dort, wo diese bis dahin jetzt ja ganz friedliche Diplomatie nicht ausreicht, um ihre Interessen durchzusetzen, entweder im Alleingang, im NATO-Bündnis oder mit einer Koalition der Willigen zur offenen Kriegsführung übergehen, Söldnertruppen zusammenstellen oder gleich selbst bombardieren, einmarschieren und besetzen. Denkt an Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Libyen, Mali und so weiter und so weiter. Wozu das alles? Natürlich nur, um die Zivilbevölkerung vor Ort zu schützen. So. Soweit mal dieser kleine Durchgang durch die Gründe, warum diese Leute in ihrer Heimat auf der Welt nicht mehr leben können. Schließlich werden diese Leute dann Opfer der zu diesem Programm gehörenden europäischen Grenz- und Flüchtlingspolitik. Wenn nämlich diese viel zitierte Zivilbevölkerung, auf die sich die westlichen Staaten so gerne bei ihren Kriegen berufen, den soeben aufgezählten Horror überlebt und aus ihrer Verzweiflung und ihrer Ohnmacht einen sinnvollen Schluss zieht, nämlich den, nach Europa abzuhauen, dann muss diese Zivilbevölkerung erfahren, dass die humanitäre Hilfe des Westens so gar nicht gemeint war. Sie stoßen an die Außengrenzen der EU und dürfen nicht einreisen. Der sichere und unkomplizierte Zugang mit Fähren und Fluggesellschaften von ihren Heimatländern, das sind übrigens fast alles zugleich die Ziele des Ferntourismus. Es ist also wirklich nicht schwierig, von da hierher zu kommen. Bleiben ihnen ohne Aufenthaltstitel der EU verwehrt. Jede Hoffnung, die man ja sonst immer so gern Beschützte nennt, der unschuldigen Zivilbevölkerung, der schutzlosen Männer und Frauen und Kinder, auf legale und sichere Weise dem Horror in ihren Heimatländern zu entgehen, wird durch ein hermetisches Grenzregime zunichte gemacht. Und der Versuch, es auf unerlaubte Weise doch noch zu tun, also illegal einzureisen, der kostet dann, wie gehört, weiteren Tausenden das Leben. Kleines Zwischenfazit: Die Flüchtenden sind also tatsächlich die ebenso unerwünschte wie unvermeidliche Konsequenz der ökonomischen, der politischen und der militärischen Konkurrenzanstrengungen der EU-Staaten, ihrer Verbündeten und ihrer Unternehmen. Die Flüchtenden sind die zivilen Opfer des Erfolgswegs des europäischen Staatenbündnisses. So, an dieser Stelle stellt sich natürlich eine Frage. Warum betreiben die europäischen Staaten eigentlich so eine grauenvolle und expansive Politik, wie ich sie jetzt beschrieben habe? Und dazu auch mal noch ein paar Gedanken. Die tun das, weil das Kapitalwachstum, und das kennen eigentlich alle in der Form des nationalen Wirtschaftswachstums, weil dieses Kapitalwachstum die wirtschaftliche Grundlage der politischen Macht ist. Vom Kindergarten bis zum Panzer kauft sich der moderne Staat eigentlich alle Mittel seiner Politik mit Geld. Das kennen alle, ist ja ganz klar. Steueraufkommen, der Staat partizipiert von dem, was an Geschäft in seiner Gesellschaft läuft. Davon finanziert er seinen Staatshaushalt, und wenn ihm das nicht reicht, dann ist das nationale Wirtschaftswachstum eben auch die Grundlage für seine Verschuldungsfähigkeit, die Staatsschulden, die er noch aufnehmen kann, eben seine Kreditwürdigkeit. Also das ist jetzt hier alles nur in Kurzform, und wir können auch darüber später noch diskutieren, aber ich will es erstmal in dieser Kurzform so darlegen. Also, Kapitalwachstum, Wirtschaftswachstum ist die wirtschaftliche Grundlage der politischen Macht. Und deswegen haben die Regierungen natürlich ein Interesse daran, dieses Wirtschaftswachstum zu steigern. Das kriegt auch jeder mit. Wenn das nicht wächst, dieses Wirtschaftswachstum, dann ist immer großer Grund zur Sorge angebracht, und mindestens 1,5% müssen es sein, besser mehr. Und die Regierung tut alles, setzt alles dran, um dieses Wirtschaftswachstum zu fördern. Und in diesen Interessen an einem größeren Wirtschaftswachstum setzen sich die Regierenden, und zwar parteiübergreifend, dafür ein, dass die nationalstaatlichen Grenzen der Volkswirtschaft eben keine Schranken der kapitalistischen Akkumulation oder des nationalen Geschäfts darstellen. Auf dem Feld gilt nämlich wirklich Grenzen auf für alle. Grenzen auf für die Rohstoffe, für die Waren, für das Geld, das Kapital, eventuell auch die Arbeitskraft, wenn das nötig ist, Gastarbeiteranwerbung und sowas. Die staatlichen Grenzen sollen ihre wachstumsbeschränkende Wirkung verlieren. Und damit das funktioniert, hat die Politik einiges zu leisten. Sie muss diplomatische Beziehungen aufnehmen mit anderen Staaten, das Geld konvertibel machen, grenzüberschreitende Geschäftsbeziehungen ermöglichen, Rechtssicherheit, Handelsverträge und allen Tralala muss sie dafür in die Wege leiten. So. Nun ist es aber so, dass sowohl innerhalb Europas, Stichwort EU-Binnenmarkt, als auch weltweit deutsches oder jetzt hier im Fall österreichisches Kapital expandieren soll und damit durchaus auch auf Kosten anderer Staaten wachsen soll. Also so ein Fall wie Griechenland, der Ruin eines Staates in der EU, das ist nicht einfach ein Zufall, sondern das ist Ausdruck davon, dass sich diese jeweiligen nationalen Wachstumsstrategien überhaupt nicht unbedingt arbeitsteilig ergänzen, sondern wechselseitig machen sich diese Nationen ihren Erfolg streitig. Grenzüberschreitende Kapitalakkumulation innerhalb des EU-Binnenmarkts und damit Wachstum von weltmarktfähigen Unternehmen, die weltweit erfolgreich sind, das ist nämlich, wenn man jetzt gerade erstmal auf die EU eingeht, der wirkliche Zweck der Europäischen Union und nicht, wie viele Leute denken, sowas wie ein Friedensbündnis als pazifistische Lehre aus zwei Kriegen. Grenzüberschreitende Kapitalakkumulation, damit überhaupt weltmarktfähige Unternehmen hinzukriegen. Weil das angestrebte grenzüberschreitende Wachstum somit mit den gleichen Interessen anderer Staaten auf der Welt in Konflikte kommt, sie zum Teil auch ruiniert. Genau deswegen braucht es dann der diplomatischen, politischen und zur Not auch militärischen Absicherung dieser globalen Weltordnung durch die Staaten, vor allem die Staaten mit erfolgreicher Kapitalakkumulation. Die verteidigen ja da ihren Nutzen aus diesem Geschäft. Es ist insofern kein Zufall, dass die kapitalistisch erfolgreichen Staaten zugleich auch die imperialistischen Hauptakteure auf der Welt sind. Eben die USA, mit ihnen im Verbund die NATO, die erfolgreichen europäischen Staaten und so weiter. Eigentlich war es genau dieser Zusammenhang, was der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler bei einem Interview für das Deutschlandradio im Hinblick auf künftige Kriegseinsätze der deutschen Bundeswehr mal zu seinem Volk nahebringen wollte. Also sein Zitat damals, das hieß, das war im Jahr 2010, meine Einschätzung ist aber, dass wir auf dem Weg sind, doch auch in der Breite der Gesellschaft zu verstehen, so jetzt kommen die wichtigen Zusammenhänge, dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit, also da kann man sehen, wie ein Politiker aus der Außenhandelsorientierung, das was normal das erfolgreiche Geschäft der BRD ist, ihre Abhängigkeit bastelt. Also damit auch Außenhandelsabhängigkeit. Wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren. Zum Beispiel freie Handelswege, zum Beispiel ganze regionale Instabilitäten zu verhindern, die mit Sicherheit dann auch auf unsere Chancen zurückschlagen, negativ gegen Handel, Arbeitsplätze und Einkommen. All das soll diskutiert werden und ich glaube, wir sind auf einem nicht so schlechten Weg. Es wird wieder sozusagen Todesfälle geben, nicht nur bei Soldaten, möglicherweise auch durch Unfälle mal bei zivilen Aufbauhelfern. Man muss auch um diesen Preis am Ende seine Interessen wahren. Sein aktueller Nachfolger Gauck beschwört ja inzwischen bei jeder Gelegenheit, dass Deutschland endlich seine militärische Zurückhaltung aufgeben müsse und mehr, natürlich nicht Macht, sondern er sagt immer Verantwortung in der Welt übernehmen müsse. Nochmal ein kleines Zwischenfazit. Die nationalstaatlich verfasste Marktwirtschaft, die ist also der zwingende politökonomische Grund für jene Maßnahmen und ihre Folgen, die ich vorher beschrieben habe. Also jetzt an dieser Stelle nochmal was Negatives. Es ist nicht die koloniale Vergangenheit, sondern es ist die freiheitliche, kapitalistische Gegenwart dieser Nationen. Es sind auch nicht eher die fragwürdigen Einstellungen oder Denkweisen der Regierenden. Chauvinismus, Eurozentrismus, Paternalismus. Das sind alles Sachen, die es gibt. Aber der Grund sind die nicht. Der Grund ist eben diese politökonomische Funktionalität der Absicherung der Interessen für eine Marktwirtschaft. Und letztlich, das ist jetzt nochmal eine Entgegensetzung, ist das Programm auch keine Frage der friedenspolitischen Ernsthaftigkeit der politischen Parteien. Und dazu will ich nochmal zwei kleine Lehrstücke entgegensetzen. Nämlich einmal einen Exkurs zur SPD, zu den Grünen und zur Linkspartei. Die gibt es jetzt vielleicht nicht ganz so hier in Österreich, müssen wir vielleicht parallelen, vielleicht gibt es da auch Unterschiede, das können wir vielleicht nachher nochmal klären. Aber den Gedanken, das Allgemeine, was ich zum Programm sage, das gibt es sicher hier auch. Das heißt nämlich, wenn linke Parteien sich vornehmen, den Kapitalismus im Interesse seiner Opfer zu regieren, die politische Macht, ob in der Bundesrepublik oder sonst wo, im Namen der Armen und Entrechteten zu erobern, dann begreifen solche linken Parteien, kaum an die Regierung gekommen, eins sehr schnell. Sie müssen eben auch auf die ökonomische Grundlage dieser Macht und ihre weltweiten Verwertungsbedingungen Rücksicht nehmen. Parteiintern heißt das dann immer, schließlich ist mit einer kriselnden Ökonomie, mit Massenarbeitslosigkeit und leeren Staatskassen auch niemand gedient. Ein solcher politischer Reifungsprozess von der Protest zur Regierungspartei, der braucht dann allerdings so seine Zeit. Und der geht auch nicht ohne Ausgrenzung von den sogenannten Spinnern oder Fundamentalisten ab, die darauf insistieren, eventuell jedenfalls, dass der Kapitalismus System hat oder eins ist. Also nicht verbessern, nicht zu verbessern, sondern abzuschaffen sei. In Deutschland sind Beispiele dafür die SPD, erst als Drama 1914 beim Eintritt in den Ersten Weltkrieg, dann später die Grünen und die Linkspartei. Das ist dann mehr die Farce sozusagen zum Drama, diese beiden späteren Protestparteien. Kein Wunder also, die entsprechende Wende damals bei den Grünen in den Balkankriegen. Die Grünen waren immerhin die ehemalige Deutsche Friedenspartei, die in den 90er Jahren zusammen mit der SPD die ersten deutschen Kriegsbeteiligungen sowohl im Kosovo wie in Afghanistan durchgesetzt haben. Und kein Wunder auch, dass die Deutsche Linkspartei diesen Prozess jetzt auch gerade durchmacht. Das zweite Lehrstück, das liegt außerhalb und das ist China. Ein Staat, der mal mit einem antiimperialistischen Gründungsprogramm angetreten ist und heute nach diversen Wendungen und dem Aufbau einer kapitalistischen Ökonomie ganz notwendig dazu kommt, dass er das weltmarktmäßige Wachstum seiner sehr erfolgreichen Unternehmen auch absichern muss durch eine entsprechende politische und geostrategische Einflussnahme. Das heißt, eine entsprechende Außenpolitik, die sich Verbündete sucht, eine Armee, die ausgerüstet wird, Stützpunktpolitik, erste militärische Einsätze, zum Beispiel bei der Pirateriebekämpfung am Horn von Afrika und so weiter und so fort. Dazu mache ich natürlich nochmal Werbung für mein Buch. Also, Imperialismus, um diesen alten und zumindest bei uns in Deutschland ziemlich tabuisierten Begriff einmal zu verwenden, ist also keine Frage guter oder schlechter Politik, friedliebender oder aggressiver Parteiprogramme. Der skizzierte Imperialismus ist schlicht ein politökonomisches Funktionserfordernis des wirtschaftlichen Wachstums in nationalstaatlich regierten und erfolgreich wachsenden Marktwirtschaften. Zu diesem Programm gehört notwendig eine Flüchtlingspolitik, die ihrem Grundsatz nach auf Abschreckung angelegt sein muss. Von Flüchtlingspolitik zu unterscheiden sind sowas wie Zuwanderungspolitik, bei der ökonomisch nützliche Ausländer ins Land geholt werden, und das Asylrecht, das ein außenpolitisches Instrument ist. Wie gesagt, ich will jetzt erstmal nicht näher darauf eingehen, habe aber den entsprechenden Artikel von Albert Kreuz dahingelegt. Aufnahme und Versorgung der massenhaften Opfer, die ihr ökonomisches und politisches Programm weltweit anrichtet. Das ist und das kann der Logik der Sache nach kein Zweck dieser Staaten sein, der EU genauso wenig wie der USA. Abschottung der EU-Grenzen ist also die erste und die Leitlinie, die mit viel finanziellem Aufwand durchgezogen wird. Es gehört zu diesem Konzept durchaus dazu, dass immer wieder Schiffe kentern und zu großen Zahlen an Opfern führen. Genauso wie dazugehört die Zustände in den hoffnungslos überfüllten Auffanglagern. Die EU zahlt übrigens dafür, dass Bilder von diesen Sachen in Afrika verbreitet werden. Alles mit dem Ziel, die Menschen schon vor Ort von ihrer Flucht abzuschrecken. Die offizielle EU-Linie hat auf die vielen Toten in diesem Jahr mit einem 10-Punkte-Plan reagiert. Und dieser 10-Punkte-Plan fasst vor allem zwei Sachen ins Auge. Erstens, die Schleuser bekämpfen, indem ihre Schiffe vernichtet werden. Zweitens, die Flüchtlinge am besten schon in Afrika abfangen, in Lagern vor Ort, mit Asylverfahren dort und so weiter. Und dafür will sie die Regierungen afrikanischer Staaten finanziell unterstützen, wobei es in beiden Fällen ein gewisses Problem darstellt, aus Sicht der EU-Länder jedenfalls, dass ihre Ansprechpartner inzwischen weitgehend aus Failed States bestehen. Sprich, dass die Staaten dort in Afrika schon dermaßen komplett zugrunde gerichtet sind und als Staatlichkeit überhaupt nicht mehr wirklich existieren. Wie zum Beispiel in Libyen, was ja unter Gaddafi ziemlich zuverlässig als Abfanghort für Flüchtlinge nach Europa funktioniert hat. Aber das soll man sich nochmal überlegen, was das eigentlich heißt. Schleuser bekämpfen, Leute schon in Afrika abfangen, das versteht die EU nämlich unter Bekämpfung der Ursachen des Flüchtlingsproblems. Inzwischen gibt es auch einige Stimmen, die zu einem Überdenken dieser Linie auffordern. Und ihr Argument dabei ist weniger, dass es so viele Tote gegeben hat, sondern dass die Flüchtlingsströme trotz der vielen Toten eben einfach nicht geringer werden. Sie fragen danach, ob die EU nicht einen Teil von ihnen als nützliche Arbeitskräfte einwandern lassen soll und ob es nicht fahrlässig ist, sich eventuell Hochqualifizierte, etwa aus Syrien, diesem schrecklichen Unterdrückerstaat, entgehen zu lassen. Einerseits merkt man diesen Überlegungen an welchen Kriterien sie die Flüchtlingspolitik überhaupt überdenken wollen. Jedenfalls nicht am Maßstab, das Elend dieser Leute aus der Welt zu schaffen, sondern eben als Bestandteil einer für nützlich gehaltenen Zuwanderungspolitik. Andererseits ist schon im Ansatz klar, dass eine eventuelle Änderung auf einen scharfen Selektionsprozess hinauslaufen würde. Denn das ganze Flüchtlingselend aufnehmen, das können und das wollen die EU-Staaten selbstverständlich auch unter Einbezug solcher Überlegungen in keinem Fall. Also da soll man sich nichts vormachen, wenn die entsprechenden kritischen Parteien, Grünen und so weiter, mal mit solchen Vorschlägen angedackelt kommen. Die zielen eben auf, wenn bestenfalls, auf sowas. Abschließend will ich festhalten, es ist eben tatsächlich so, die Flüchtlinge, die vielen Toten im Mittelmeer, die sind wirklich der unvermeidliche Kollateralschaden der europäischen Wachstumsinteressen und der europäischen Weltordnungsbeteiligung. Und darüber gibt es jetzt natürlich eine öffentliche Debatte und die will ich im zweiten Teil in nochmal 4 kleinen Punkten würdigen.
SUP, das Autonome Soziale Zentrum in Mühl. Wir bieten Raum für linkspolitische Veranstaltungen.
für eine Welt ohne Geld. Bis dahin, eure Spende sichert unsere Miete.
Wollt ihr dieses kleine Kätzchen verhungern lassen?
Also jetzt als Teil 2 noch eine aber kurze Würdigung der öffentlichen Debatte über die Flüchtlingstoten anhand von 4 Punkten. Der erste Punkt ist die Mainstream-Presse. Oberthema: Die EU kommt bei ihr nicht als Verursacher, sondern als Retter vor. In normalen Zeiten, wenn jetzt nicht gerade ein großes Schiff mit so vielen Leuten kentert, bringen es die anfallenden Opfer meist nur zu kurzen Randnotizen. Sie werden mehr oder weniger ignoriert und damit verharmlost. Ertrinken sie in großer Zahl, dann wird daraus eine Tragödie, eine Katastrophe, der sich die Journalisten ausgiebig widmen. Und das ist interessant, gerade indem sie es zum völlig Außergewöhnlichen, zum skandalösen Vorfall hochstilisieren, geht die Härte dessen, was eigentlich tagtäglich passiert, ziemlich verloren. Auffällig ist auch, dass in der gängigen öffentlichen Berichterstattung die Europäer eigentlich immer als diejenigen vorkommen, die die armen Ertrinkenden aus dem Mittelmeer ziehen und in Decken wickeln und versorgen. Die Küstenwache, die Frontex-Schiffe, die werden eigentlich eher selten ins Bild gerückt. Umso mehr aber die Rettungsaktionen. So kann man es eben darstellen, wenn man alle Schritte vorher weglässt. Was die EU mit den Zuständen in den Heimatländern der Flüchtlinge zu tun hat und was sie damit zu tun hat, dass alle legalen Fluchtwege verunmöglicht sind. Dann sieht die Welt nämlich so aus. So viele wollen in unser schönes Europa, nehmen dafür die abenteuerlichsten Wege auf sich, werden von bösen Menschen, die heißen nämlich jetzt Schleuser, früher hießen sie mal Fluchthelfer, von bösen Menschen werden sie ausgenommen und willentlich gefährdet. Und jetzt, in dieser Sekunde, da kommen wir dann ins Spiel als Retter. Also das ist wirklich eine der Hauptlinien der Berichterstattung, die die EU gleich zweifach ganz toll aussehen lässt. Erstens als ersehntes Traumziel der Armen auf der Welt. Da fühlt sich der deutsche Hartz-IV-Bezieher gleich ein ganzes Stück reicher, wenn er das sieht. Und dann zweitens als Staatenverein, der sich ganz und gar der Humanität verschrieben hat. Aber es gibt natürlich auch kritische Stimmen. Das ist jetzt der zweite Punkt. Der deutsche Bundespräsident Gauck zum Beispiel hat sich in die Flüchtlingsdebatte mit einer sehr gekonnten Selbstanklage eingeschaltet. Er schreibt in der SZ: Europa könnte und sollte mehr tun. Und Leben zu schützen und Flüchtlingen Gehör zu verschaffen, sind wesentliche Grundlagen unseres Rechts, unserer Rechts- und Werteordnung. Zufluchtsuchende bedürfen des Schutzes. Wegzuschauen und sie hineinsegeln lassen in einen vorhersehbaren Tod, missachtet unsere europäischen Werte. Die Anklage, in der er alle seine Bürger gleich großzügig mit einbezieht, die lautet: Europa tut nicht genug. Als wäre der Schutz der Flüchtlinge das europäische Programm und als hätten die Europäer damit, dass die Leute keine Lebensgrundlagen mehr haben und fliehen müssen, nichts zu tun. Ich möchte es wirklich noch mal ganz deutlich sagen. Der Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung, Stichwort Festung Europa, Abschottung und so weiter, der geht in jeder Hinsicht echt brutal an der Sache vorbei. Ganz egal, ob ihn ein Bundespräsident oder ein kritischer Journalist äußert. Europa tut nicht zu wenig beim Flüchtlingsschutz. Europa produziert die Flüchtlinge. Es ist kein Wunder und es ist überhaupt kein Widerspruch zu seinem Auftrag, wenn es die Opfer seiner Erfolgsstrategie nicht haben will. Der deutsche Bundespräsident verlängert seine Anklage dann noch auf sehr bemerkenswerte Art und Weise. Was ist für ihn schlimm daran, wenn die Flüchtlinge in ihren vorhersehbaren Tod segeln? Die Werte Europas nehmen Schaden. Nicht die Flüchtlinge, die gerade sterben, sind also recht eigentlich die Opfer. Das Opfer ist unser Europa, das nämlich schlecht aussieht, wenn an seinen Grenzen die Leute verrecken. Dritte Art von Behandlung in der Öffentlichkeit. Das sind andere Kritiker, viele linke Gruppen etwa. Vielleicht mache ich mich jetzt auch unbeliebt hier, ich weiß es nicht. Die bemerken jedenfalls die Härte und die tödlichen Konsequenzen der Flüchtlingsfrage. Und sie fordern ihre Staaten zu einem anderen Umgang auf. Grenzen auf für alle zum Beispiel. Und kein Mensch ist illegal. Vielleicht wollen sie damit auf etwas aufmerksam machen. Zum Beispiel das, dass Grenzen und Pässe nichts Natürliches sind. Es ist allerdings so, dass heute das Leben eines Menschen, also sein Menschsein, kein Mensch ist illegal, heißt das Ding ja, sein Menschsein, das hängt wirklich in der Tat sehr entscheidend und sehr real davon ab, welchen Rechtsstatus er besitzt. Welchen Rechtsstatus ihm irgendein Staat als Flüchtling, Asylbewerber, Legaler und so weiter zugestanden hat. Und deshalb würde ich mir meine Frage eigentlich stellen an dieser Stelle. Wollen die, das sind ja jetzt wirklich die wenigen, die ausnahmsweisen Kritiker in dieser Frage, wollen die eigentlich bei einer wirklich so bornierten und unrealistischen Forderung stehen bleiben? Grenzen und Pässe mitten im weltweiten Kapitalismus und weltweiter Staatenkonkurrenz abschaffen? Wollen Sie wirklich ernsthaft die Staaten, die dieses ganze globale Elend samt lokaler Flüchtlingspolitik zu verantworten haben, auffordern, ihre Grenzen ausgerechnet für die zu öffnen, mit denen Staat, Kapital und Imperialismus schon in ihrer Heimat nichts anfangen können? Wollen Sie Ihre Kritik nicht irgendwie einmal auf die Ursachen der Not und deren Verursacher mit Ihren Interessen, Ihren Rechnungen und Ihrer Gewalt richten? Und dann noch was, also noch eine Nebenbemerkung. Ist es eigentlich, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass die Forderungen, die die europäischen Regierungen natürlich im Prinzip aus den genannten Gründen ablehnen würden, aber mal angenommen, das wäre nicht so, wäre es dann eigentlich echt wünschenswert und sinnvoll, dass die Opfer der globalen Weltordnung diesen Flüchtlingsmengen die Chance hier eröffnen, mit den schon hier ansässigen Armen, um eine Wohnung im segensreichen Moloch deutscher, französischer oder britischer Slums zu konkurrieren? Oder darum zu streiten, wer die Klos bei McDonald's putzen darf? Oder die Flure deutscher Ämter? Oder sich mit iberischen Arbeitslosen darum zu schlagen, wer auf den Plantagen spanischer Agrarkonzerne die Chance bekommt, Pestizide zu inhalieren? Wären das irgendwie alles sinnvolle Perspektiven bei so einer Forderung, Grenzen auf für alle? Wohl eher nicht. Letzter Punkt, das sind die Kritiker vom Flüchtlingsrat, von Pro Asyl. Hier wird es sicher ähnliche Flüchtlingsorganisationen geben, die für die Flüchtlinge eintreten. Ich lese da mal ein Zitat vor, die Stellungnahme von Pro Asyl angesichts einer dieser großen Schiffskatastrophen. Pro Asyl fordert einen völligen Neubeginn in der Flüchtlingspolitik Europas. Die Abschottungspolitik der beiden letzten Dekaden ist gescheitert. Der tausendfache Tod von Flüchtlingen an den Außengrenzen Europas bedeutet den moralischen Bankrott der Flüchtlings- und Menschenrechtspolitik der EU. So hieß die Presseerklärung von Pro Asyl. Ja, jetzt meine Kritik daran. Die richtet sich an dieser Stelle gegen die staatsidealistische Verurteilung, die da drin steckt. Zur Begründung. Pro Asyl spricht angesichts der Toten im Mittelmeer vom Scheitern der europäischen Flüchtlingspolitik. Dabei ist, einmal ganz nüchtern betrachtet, offensichtlich nicht die Flüchtlingspolitik, sondern das Leben der Flüchtlinge an der durchaus wirkungsvollen Politik gescheitert. Also, nicht dass die Flüchtlingspolitik ist gescheitert, sondern das Leben der Flüchtlinge an der Wirkung dieser Politik. Wie kommt es zu dieser, man könnte ja erstmal sagen, zunächst mal nur sachlich irgendwie verkehrten Kritik? Da kommt es so dazu, dass sich diese Menschenrechts- und Hilfsorganisationen ganz offensichtlich vorstellen, Flüchtlingspolitik habe eigentlich dem Schutz für Flüchtlinge und nicht dem Schutz vor Flüchtlingen zu dienen. Über Asyl und Menschenrechte werden insofern Ideale entwickelt und es wird erwartet, dass der real existierende Staat, mit dem wir es hier zu tun haben, diese Vorstellungen zu verwirklichen habe. Dabei könnte schon, jetzt mache ich doch eine Bemerkung zum Asylrecht, schon der Satz, das ist jedenfalls deutsches Asylrecht, politisch Verfolgte genießen Asyl, politisch Verfolgte genießen Asyl, hellhörig machen. Damit wird Armut als Grund für Asyl schon mal ganz komplett und kategorisch ausgeschlossen. Und politisches Asyl gibt es auch nicht einfach dann, weil jemand verfolgt wird, sondern auf Basis der außenpolitischen Kalkulationen von Staaten. Hier hat ja das Beispiel von Edward Snowden eigentlich ganz schön für Klarheit gesorgt. Also nicht einfach, weil jemand verfolgt wird, kriegt er Schutz, sondern das ist, hat mit den außenpolitischen Kalkulationen seines Staats zu tun, wie der sich gegenüber dem Staat, aus dem derjenige flieht, überhaupt stellt. Wie gesagt, Krölls auf dem Büchertisch. Die gegenteilige Erfahrung in der Wirklichkeit, die tödliche Abschottungspolitik, und so Flüchtlingsorganisationen, die verschließen ja nicht die Augen davor. Die kriegen das ja sehr genau mit und sorgen ja auch mit ihren Statistiken durchaus für Aufklärung, die an dieser Stelle zu würdigen ist, zu schätzen ist. Also die kriegen das alles mit, nehmen das aber nicht als Enttäuschung über ihre Ideale im Ausgangspunkt. Enttäuschung, also dass man mal aufhört mit den eigenen Täuschungen, sondern sie nehmen die Wirklichkeit nach wie vor enttäuscht zur Kenntnis. Der Staat wird den Aufgaben, die er selbst zwar gar nicht verfolgt, aber an die ich, die Flüchtlingsorganisation, unbedingt glauben will, den Aufgaben wird er nicht gerecht. Er entspricht nicht meinen höheren Idealen über ihn. So denken die. Bei aller Kritik an der politischen Wirklichkeit lässt man sich in dieser Logik den guten Glauben an die segensreichen Aufgaben der politischen Gewalt, der man unterworfen ist, eben einfach nicht nehmen. Heraus kommt eine Kritik, ja, die könnte man als so eine Art von Hassliebe bezeichnen. Bei aller falschen Kritik an den Politikern bleibt man nämlich unerschütterlicher Parteigänger des Staats, dessen Interessen diese Politiker vertreten. Um das noch an einem zweiten Beispiel klarzumachen, Pro Asyl, die deutsche Flüchtlingsorganisation, wirft dem deutschen Innenminister Verantwortungslosigkeit vor, wenn dieser mit all seiner Macht in der EU für Dublin II und III und eine verschärfte Flüchtlingspolitik eintritt. Verantwortungslosigkeit, wie dies, wo doch ganz offensichtlich ist, dass der Minister bewusst und öffentlich für seine Ziele eintritt. Also, hier stellt man sich Macht nicht als Macht über das Leben anderer, in diesem Fall der Flüchtlinge. Der entscheidet ja wirklich über deren Leben. Man stellt sich die Macht nicht als Macht vor, sondern als Verantwortung für das Leben. Auch hier wird also die gegenteilige Erfahrung gar nicht Anlass für eine Selbstkritik, die eigene Idealisierung der Macht betreffend mal genommen, sondern im Gegenteil, der Macht wird vorgeworfen, dass sie wieder einmal gar nicht so gut war, wie man an sie zu glauben bereit ist. Und das ist ein enttäuschter Staatsidealismus. Und ein enttäuschter Staatsidealismus, der ist bei aller Enttäuschung eben allemal ein Idealismus. Das heißt, der ist ein Wunschdenken, die eigene Staatsgewalt und ihre menschenrechtlichen Prinzipien betreffend. ein Wunschdenken. Und das finde ich einfach verkehrt. Denn die Folge ist ein folgenloser und gerade darin staatstragender Ruf nach guten Gesetzen, nach verantwortungsvollen Politikern, nach unverbrauchten Parteien und so weiter und so fort. Mein Fazit aus diesen Überlegungen. Erstens, es ist mal festzuhalten, dass das imperialistische Geschäft munter weiterläuft. Zweitens, die Flüchtlingsabwehr wird verschärft und die Leute ertrinken. Und drittens, die Kritiker des Flüchtlingselends, die wenden sich vertrauensvoll an ihre Regierungen und werfen den Verursachern der Not unterlassene Hilfeleistung vor. Und sie schämen sich, sie sind wütend und sie sind betroffen, als ob sich dafür irgendjemand was kaufen könnte. Mein Schluss: Offenbar will angesichts dieser Toten eben doch niemand die ökonomischen und die politischen Grundlagen dieses ganzen Elends mal ernsthaft praktisch in Zweifel ziehen. Ja, und darüber würde ich jetzt vielleicht gerne diskutieren.
Ja, ich hätte eine Ergänzung und vielleicht einen Hinweis. Erstmal danke für den Vortrag, sehr gut. Aber was du gesagt hast über die Ursachen, also dass die imperialistischen Politiken der EU und anderer Imperien, das sind ja eigentlich keine Geheimnisse. Das ist interessant, vor ungefähr 2 Jahren hat eine Jugendorganisation der Linkspartei durchgesetzt, auf irgendeinem Parteitag, dass der Begriff Imperialismus in Dokumenten der Linkspartei nicht mehr verwendet werden darf. Weiß nicht, ob du das wusstest, also das Wort darf man in der Linkspartei nicht mehr schreiben, sagen vielleicht, aber irgendwie Anti-Imperialismus hat in der Linken, nicht nur in der Partei, einen ganz schlechten Ruf. Obwohl die Fakten eigentlich offen liegen, ja. Das ist das eine. Und die Ergänzung ist, ganz am Schluss hast du so Gruppen wie Pro-Asyl kritisiert, auch stichhaltig, finde ich. Aber selbst die sind ja, also gerade in Österreich, nur eine Minderheit. Also es gibt ja irrsinnig viele Leute, die sagen, die Leute haben hier nichts verloren. Mhm. Und ob die sterben oder nicht kommen, ist denen auch egal. Ja. Also in Diskussionen sieht man es immer wieder. Hauptsache, die kommen nicht her. Ja. Mhm. Ah ja, was ich vorher noch sagen wollte, ich habe versucht, bei dieser Jugendgruppe der Linkspartei rauszufinden, ob sie glauben, A, dass es Imperialismus gar nicht gibt, oder B, ob das vielleicht eine gute Sache ist, die man nicht kritisieren soll. Ich habe leider keine Antwort. Ich meine, warum? Das wäre auch die Frage, aus welchem Grund soll man das Wort gar nicht verwenden? Finde ich.
Ja. Oh, ist neidisch.
Ich weiß nicht.
Vielleicht auch was zu ergänzen. Also wenn man an die von Afrika kommen, also wie sie gesagt haben, müssen ja über mit dem Boot sozusagen, die sie selbst gefliegt haben, müssen ja auch gefahren, wie zum Beispiel die Tanker, wie wir erwähnt haben, sozusagen. Die Tanker werden sind so auch mittlerweile auch spezialisiert auf diese sozusagen zu attackieren und zu sagen, müssen nicht kommen. Nicht an die Grenze kommen. Und die an die Grenze kommen, die werden ja auch sozusagen eingeleitet werden, kommen darf oder nicht. Ich meine, ich habe einen Film gesehen vor 3 Jahren, glaube ich, in das Kino, wo man einen Flüchtling sozusagen seine Reise sozusagen anschaut. Also der sich unter einem Bus sozusagen erklemmert sozusagen Mitternacht nach Österreich kommen kann. Jedenfalls dort muss sich hier anmelden und sozusagen, weil er dort sozusagen die Grenze den Staat betreffen hat, und da musste er auf Asyl warten. eine sehr lange Zeit. Das ist das ein, was ich noch sagen wollte. Warte. Die Gründe, warum zum Beispiel die Staaten, aus denen sie flüchten, sind zum Beispiel das mit den Grünen von Deutschland, wie sie zynisch sind, zum Beispiel das mit dem Vorschlag, dass man den Hindukusch verteidigen soll. Mhm. Als ob jemand von Hindukusch Deutschland angreifen würde. Oder die grandiose Idee von der NATO, sozusagen mal solche Staaten zu bombardieren, sozusagen die Leute, Zivilisten zu schützen, kompletter Imperialismus ist. Zum Beispiel in Belgrad. Bombardiert. Man nennt es dann Befreiung. Was? Mhm. Also wie all die anderen Staaten, die man sozusagen, wo man Demokratie exportieren will und Freiheit auch bringen will. Wobei Freiheit zu zynisch zu sehen ist als, was weiß ich, als Friedhöfe.
Ich wollte sagen, du hast diese Haltung zur Öffnung der Grenzen recht kritisch gesehen. Und ich stimme dir zu, diese imperialistische Politik verursacht sehr viel Leid und sehr viele Flüchtlinge. Aber deshalb ist es, glaube ich, nicht schlecht, Flüchtlinge aufzunehmen. Also es ist natürlich keine Lösung, die das Problem beseitigt, aber es ist auch nicht anzuklagen, finde ich. Nur weil es nicht das ganze System abschafft, dieses Ausbeutende, muss es keinen Fehler darin stecken. Und ich wollte auch noch anmerken, glaubst du, dass wenn Europa sich jetzt nicht mehr einmischt in solchen Ländern, wie es es jetzt tut, dass es dann zu einem Versiegen der Flüchtlingsströme gibt, weil es gibt ja auch, also zwar mit europäischen Waffen oft, aber es gibt ja auch Auseinandersetzungen in diesen Ländern, in denen Europa nicht der Auslöser ist. Vielleicht verstärkt Europa es mit Waffenexport oder mit durch die Durchsetzung ihrer Interesse, aber es gibt auch Verfolgung von Minderheiten in Ländern, in denen die EU wirklich nicht der Hauptverantwortliche ist. Und ich glaube, dass diese Ströme dann auch noch weiter existieren würden. Also es ist zwar keine Alleinlösung, eigentlich überhaupt keine Lösung, einfach die Leute aufzunehmen, aber es ist, glaube ich, auch keine Alleinlösung, die Politik, also sich ganz rauszuhalten.
Also das wäre natürlich auch wirklich nicht irgendwie das, was ich gemeint habe mit meinen Ausführungen zu diesen Ursachen, die EU jetzt für jedes Elend dieser Welt sozusagen unmittelbar und monokausal verantwortlich zu machen. Ne? Nee, das war jetzt überhaupt nicht mein theoretisches Anliegen. Ne? Sondern das Anliegen war eigentlich die Teilung, die EU immer so feinsäuberlich vornimmt, ne? Die jeder kennt. Ja, es gibt ein Problem auf der Welt und wir sind damit beschäftigt, bei der Lösung dieses Problems zu denken, zu arbeiten, dazu beizutragen. Ne? Diese Vorstellung von der EU mal zu konterkarieren durch Analyse dessen, was hat denn die EU eigentlich mit dem Zustandekommen des Problems zu tun? Und da ist jetzt nicht die Antwort darauf, die EU ist schuld an jedem Problem auf der Welt. Das wäre ja eine vermessene und blödsinnige Beweisabsicht. Ne?
Ja, aber es gibt
die Beweisabsicht war zu sagen, die EU hat erstens ökonomisch für folgende Sachen liefert sie die Ursachen politisch und militärisch. Ne? Und das wollte ich einfach in verschiedenen Einzelfällen mal stringent durchdenken. Ne? Und es reicht mir vollkommen, wenn am Ende stehen bleibt, die EU ist nicht irgendwie die Lösung des Flüchtlingsproblems oder die noch fehlende Lösung des Flüchtlingsproblems, sondern die EU ist der, von mir aus, einer der Hauptverursacher, einer der wichtigen Ursachen bei der Herstellung dieses Flüchtlingsproblems. Ne? Das ist das eine. Ne? Und das Zweite, das war jetzt nochmal diese Grenzen auch für alle Forderung. Ne? Ja, da bin ich eben, da plädiere ich auch dafür, sich mal die Zusammenhänge auf der Welt klarzumachen und nicht sozusagen immer einfach das, was einem jetzt gerade nicht so gut gefällt, Grenzen, Legalitätsstatus oder Illegalitätsstatus, ne? Das einfach sich jetzt mal rauszudenken, aber aus Zuständen, die man ansonsten als Ensemble erstmal alles locker weiter bestehen lässt. Ne? Eine Marktwirtschaft, die nationalstaatliche Verwaltung dieser Marktwirtschaft und ihr Beitrag in einer Staatenkonkurrenz, die die Nationalstaaten für sich positiv gestalten wollen, dass die daraus entspringenden Konsequenzen für die Leute hier und die Leute in der dritten Welt. Und dann, wenn man das alles sozusagen mal weggedacht hat, ne, zu sagen, ach, man könnte doch auch die Grenzen aufmachen, da wäre doch schon mal was gewonnen. Das sind Gedankenspiele, sowas. Die haben aber echt nichts mit der Welt und ihrer Realität, mit den Prinzipien, mit den Ursachen und dem, was in ihr los ist, zu tun. Da soll man sich doch mal als, gerade als einer der wenigen Kritiker, denen es stinkt, wie mit den Ausländern und mit den Flüchtlingen umgegangen wird, soll man sich doch davon mal lösen und sich mal wirklich dieser Welt zuwenden. Das wollte ich eigentlich sagen.
Bei mir ist beim ersten Teil, hat sich eine Frage aufgetan. Hm? Es ist herausgekommen, dass die Interessen der imperialistischen Staatenbündnisse ja scheinbar darin liegen, dass die dritte Welt oder Afrika und diese Staaten, dass die arm bleiben oder dass also eigentlich kein Interesse an diesen Staaten besteht und dass wir die Flüchtlinge nicht aufnehmen wollen. Das Spannende ist, ob die imperialistischen Staaten dann nicht auch in einen Interessenskonflikt kommen, weil sie ja trotzdem dort auch Kaufkraft haben wollen und vielleicht auch noch irgendwie exportieren wollen. Und wie sie damit umgehen, dass sie einerseits dort alle arm halten oder ja, sterben lassen und andererseits vielleicht doch noch günstig Fleisch und was auch immer absetzen wollen. Gibt es da diesen Konflikt oder ist es ihnen eigentlich den Staaten egal?
Also als erstes denke ich, sollte man nicht sagen, die EU macht sozusagen nichts in Bezug auf diese Staaten, ne? Sondern es ist ja so, seit der Entkolonialisierung nach dem Zweiten Weltkrieg hat man sich diese Staaten ja mit als freie, souveräne, entwickelnde Staaten mit viel westlicher Entwicklungshilfe eigentlich so ziemlich genau so zugerichtet, wie man sie haben will. Hm? Das ist eben rausgekommen bei, sagen wir mal, gut 50 Jahren Entwicklungshilfe. Ne? Staaten, die man in eine Verschuldung verwickelt hat, durch ihren Einbezug in den freien Weltmarkt, einem Einbezug, dem sie nicht gewachsen waren. Man hat sie in eine Verschuldung verwickelt und hat sie damit in jeder Hinsicht von sich wirklich sehr komplett abhängig gemacht. Alle alternativen Ausbruchsversuche, sich auf die Sowjetunion zu orientieren oder was anderes anzustreben, sind gewaltmäßig erstickt worden. Jetzt hat man einen Zustand, in dem man diese Länder, in dem man alles aus den Ländern rausholen kann, was man will, was man braucht. Genau das tut man auch. Und man hält auf Basis dessen, dass es keine staatliche, keine blockmäßige Alternative auf der Welt mehr gibt, ne? Ist nicht mehr für nötig, in diesen Ländern auch nur noch das Geringste sozusagen an staatlicher Infrastruktur, an irgendwelcher flankierenden Entwicklungshilfe und so weiter da reinzutun. Ne? So, das ist mal der erste Punkt. So geht der Westen mit Afrika, mit den Entwicklungsländern um. Ein einziges Problem kriegen sie da. Und das Problem heißt China. Das ist nämlich ein Konkurrent, der ihnen jetzt an Ort und Stelle erwächst und eventuell sozusagen ihnen das vor der Nase wegkauft, was für sie doch ökonomisch interessant ist. Man merkt, dass an was du gedacht hast, so das Elend, ne, die Zahlungsfähigkeit, ach, das ist denen wirklich, wirklich sowas von wurscht egal. Aber wenn es einen gibt, der quasi plötzlich selber als relevanter Konkurrent auftritt und ihnen das Öl in Afrika wegkauft und ihnen das Uran in Afrika wegkauft, der dafür sogar Eisenbahnen bauen lässt und die Länder plötzlich auf sich strategisch orientiert, ja dann, ne, dann kommen die ersten Gedanken wieder auf, haben wir nicht Fehler gemacht, Afrika zu vernachlässigen, ne? Vorher hat man es als quasi pure, wir holen das, was wir wollen, und ansonsten ist Afrika ein Seuchenproblem, ein AIDS-Problem, ein Ebola-Problem oder sonst was. Und sonst interessiert uns nichts an diesem ganzen Kontinent. Aber Chinesen dürfen da nicht hin, das ist klar. Ne? Also das ist ungefähr die Stellung, die die haben.
Ja, weil China eine Großmacht ist. Und,
ja,
genau. Die Idee, das ist meine, die ganzen Ressourcen, die manchmal so wichtig auf die Welt haben. So.
Also das ist jetzt der Grund dafür, warum zum Beispiel Obama gerade eine neue Afrika-Politik ausgerufen hat und so
und
weiter.
Und sich für schön als Präsident zu machen. Ja.
Vielleicht.
Also sein Image zu verbessern sozusagen. Und ja, die ganze Putin jetzt sozusagen. Wie so ein Gegenschaffen wie damals Stalin sozusagen.
Ich glaube, vielleicht nur noch als Ergänzung, weil Sie gesagt haben, die Infrastruktur, Eisenbahnen und so, sie machen eben sehr viel Infrastruktur, die Chinesen in Afrika. Mhm. Sie bauen sehr viele Straßen, auch im Kongo und so. Und es ist eigentlich viel nachhaltiger, wie die Europäer das tun. Die Europäer schauen, dass das 5 Jahre lang hält, weil die Chinesen haben ja grundsätzlich eine längerfristigere Planung. Ja. Und es kommt natürlich auch bei den Afrikanern an, teilweise auch mit Gegengeschäften, und deswegen sind die auch schon beliebter dort. Das ist eine Bedrohung. Mhm.
Ja. Andererseits sind sie auch nicht so ganz besonders beliebt, ne, weil sie ihre Arbeitskräfte mitbringen, den Afrikanern wenig zu verdienen geben und so weiter.
Aber immerhin lassen sie ihnen die Infrastruktur da.
Ja, es hat hier ein Gegenzug von der NATO zwischen Brasilien, also den BRIC-Staaten, der gegründet wurde, der Handelsabkommen zwischen Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika miteinander haben, so in Rubel, um den ganzen Dollar zu übergehen, sozusagen, in sich zu
Ja, das sind alles Alternativen
ja,
zu Amerika.
Ja, doch geostrategische Pläne, sozusagen.
Ja.
Außerdem hat China, wie schon gesagt, eine Infrastruktur, eine Straße Richtung Russland und so weiter gebaut.
Aber vielleicht ist es mal ganz cool, vielleicht gibt es Leute, die nur vielleicht einen Einwand haben oder gegen was
sagen. Genau.
Das wäre, glaube ich, also Ergänzung ist ja nicht gut, da gibt es gar nichts zu sagen. Aber eben, vielleicht gibt es Verständnisfragen, das ist mal der eine Punkt, oder eben konkrete Einwände, irgendwie, du hast ja eh ein bisschen gebracht, muss das sozusagen. Kann man nicht beides machen, kritisieren und sagen, man macht die Grenzen auf, oder irgendwelche anderen Einwände, was weiß ich nicht. Das, glaube ich, wäre mir vielleicht das...
Ich würde nur sagen, kurz, weil du gefragt hast, ob die Staaten nicht zum Widerspruch kommen, weil sie dann einerseits...
Lauter.
Also, weil sie einerseits die Märkte haben wollen, sozusagen, aber andererseits für Veredelung sagen dort unten, und da können sie leider nichts mehr kaufen. Stimmt schon, das wird die Schau weniger stören, aber die andere, also das andere, was dann hätten, war das auch weniger komisch. Zuerst Geld stecken, damit sie das Geld, was die EU eingesteckt hat, dann die europäischen Firmen wiederholen können. Also da würden sie ja dann praktisch nichts dazu bringen, die EU und sowas machen.
Ja, ich glaube, teilweise passiert das doch, oder? Dass wir das Geld runterschicken und dann einfach eigentlich wieder zurückholen.
Ja, aber dann schon in einer bestimmten Form. Ne? Also die meiste Entwicklungshilfe ist ja sowieso Militärhilfe. Ne? Die wird eben dorthin geschickt, damit die Staaten da überhaupt in der Lage sind, sowas wie eine Armee und eine Polizei aufzustellen, die dann die von ihrem Land Vertriebenen und so weiter in Schach halten kann. Also da muss man echt nochmal an den Punkt denken, den ich gesagt habe, die Bevölkerung auf diesem Kontinent ist weitgehend wirklich absolute Überbevölkerung. Die ist für nichts gut, deswegen kriegt sie auch nichts zu verdienen und nichts zu leben. Und deswegen muss sie tatsächlich, sie ist ein reines Ordnungsproblem, sie muss in Schach gehalten werden. Und dem dient erstmal die Entwicklungshilfe der westlichen Staaten weitgehend. Ne? Und selbst diese Entwicklungshilfe verwickelt die Staaten in eine Verschuldung, sodass sie dann im Prinzip große Teile ihres Staatshaushalts mit dem Zurückzahlen, mit den Zinsen und so weiter aufbringen müssen. Und von daher in einen immer härteren Gegensatz eigentlich zu ihrer Bevölkerung, für die sie ja wirklich nicht Lebensmittel sind, wie das hier im Industriestaat, im entwickelten Kapitalismus der Fall ist, sondern für die sie wirklich rein Repräsentant des Ausschlusses von allem, was man zum Leben braucht, sind. Also deswegen auch das harte und die harten bürgerkriegsmäßigen Zustände da, die können natürlich angesichts so einer ökonomischen eben Nicht-Grundlage für die Bevölkerung überhaupt nicht ausbleiben. Und jetzt vielleicht noch mal ein Wort zu dir, ne? Dass sich dann in den Staaten selber auch Spannungen entwickeln zwischen erstens Sippschaften, Stämmen, aber auch religiösen Gemeinschaften, die bis gerade 100 Jahre lang friedlich zusammengelebt haben, sich jetzt plötzlich als Christen und Muslime an die Gurgel gehen. Ja, das hat natürlich damit zu tun, in was für Zustände die Länder inzwischen versinken. Ich kann dir jetzt nicht und will das ja auch gar nicht, wie gesagt, hier jeden Konflikt und die Behandlung jeder Minderheit da ableiten, ne? Aber das, was es da an religiösem Fundamentalismus jetzt gerade gibt, ne, das sind natürlich hilflose Reaktionen, die ihr Heil jetzt im Kampf für eine Religion und damit im Kampf gegen andere Religionen als Reaktion auf diese ganzen Zustände, in denen die Leute leben, sind.
Also soweit ich das auf dem Schirm habe, war das friedliche Zusammenleben vor dem Eingreifen von Europa nicht wirklich, also vielleicht, natürlich, also...
An was denkst du jetzt, an welche Zeit?
Es gab, glaube ich, schon immer bewaffnete Auseinandersetzungen. Ich stimme zu, dass diese krassen und diese großen Kriege sehr viel mit der europäischen Außenpolitik zu tun hatten, aber wir sind wahrscheinlich eh der gleichen Meinung.
Ja,
das wäre mal eine Frage oder Anmerkung, wenn du dir die größeren Konflikte anschaust auf der Welt seit, sagen wir, 1945, wo keine westlichen US- oder europäischen Interessen oder jetzt China mit eine Rolle spielen oder auch eine Einmischung im weitesten Sinn, da wirst du nicht viele finden. Also mir sind kaum welche bekannt. Eigentlich ist mir überhaupt keine.
Ja,
wenn jemand was weiß, das sind dann wahrscheinlich die, von denen wir nichts mitkriegen, wenn es sie gibt. Aber das ist ja von Kuba-Krise oder noch vorher bis kleine, da spielen immer westliche Interessen. Ich meine, das sind die Imperien. Das ist ja nicht erst seit den USA so. Die Römer oder was weiß ich, die haben auch versucht, wirklich überall alles so zu beeinflussen, dass es ihnen nützt. Das ist ja nicht neu, aber mit dem kann man vielleicht spekulieren, ob das mit der kapitalistischen Wirtschaft nochmal anders wird. Da wage ich mir jetzt keine Aussage zu machen.
Ich glaube, die Aussage war ja gar nicht zum Sagen, dass es keine anderen Herrschaftsformen gibt, die nicht ebenfalls auf Gewalt basieren, wo Ausbeutung stattfindet, die Leute schlecht behandelt werden. Aber es ist ja mehr konkret darum gegangen, wenn von EU-Seiten gesagt wird, wir retten die Leute ja eh, oder werden im Journalismus so präsentiert wird, na, die Schleuser sind das Problem, muss man schon mal festschalten, in vielen dieser Konflikte, auch wenn es nicht immer alle sind, das ist keine Frage, in vielen dieser Konflikte ist die EU drin und schafft genau die Verhältnisse, dass das passiert. Und Genau, ich glaube, das ist ja eher der Punkt gewesen, dass es nicht automatisch früher besser geworden ist. Ich glaube, das ist eh klar. Ja. Ja, das muss man, und da muss man sich ja im Konkreten dann wahrscheinlich anschauen bei Konflikten, wo dann wirklich die Interessenlage kommt.
Ich wollte nur sagen, so ein bisschen aufpassen muss man, dass man so Europa so absolut sieht und vorher war da nichts und dann ist Europa hingekommen und dann ist was passiert. Dieses dritte Weltdenken, das kommt vom Kolonialismus. Und im Kolonialismus ist einfach der Reisbauer in China und der Landarbeiter in Afrika nicht sehr viel unterschiedlich. Davon kommt dieses Bild von der dritten Welt. Die größten Kriege, also die verlustreichesten Kriege, waren asiatische eigentlich. Also wenn man sich jetzt von der Opferzahl anschaut, Zweiter Weltkrieg am Platz 1 und dann gleich 5, 6 Kriege, alle asiatisch. Also es gibt auch diese Ausbreitung, also du hast gemeint, diese große Imperien, EU und Russland, die sind sehr beeinflusst von diesem Denken und sehen eigentlich nur, wenn die EU schon dort ist oder wenn Europa dorthin gekommen ist. In Geschichte lernen wir nur über Südamerika im Zusammenhang mit den spanischen Eroberern und so. Also es gab sicher auch große Konflikte, in denen die Europa jetzt nicht beteiligt war. Wir haben einfach nur den Sicht auf die Konflikte, in denen Europa beteiligt ist.
Aber das bestreitet er jetzt auch immer.
Ja, du hast gemeint, dass die großen Konflikte weltweit, du hast zwar nur ab 1945 gesagt, aber...
Ja, bei mir ist das alles ein bisschen zu wenig konkret. Also ich weiß nicht, wir reden auch von ähnlichen Konflikten, wo möglicherweise Europa oder nicht dabei ist, sondern würde ich gerne ein Beispiel hören. Wo diese großen Opferzahlen sind, wo Europa und die USA und die ganzen Imperialisten nichts zum Sagen gehabt haben. Weil dann wird es
eben chinesisch ganz, ganz viele, die Untergang der Ming-Dynastie, Erbfolgekrieg des Genghis Khan.
Wir reden jetzt wirklich über heute, ne? Wir reden ja jetzt wirklich über heute und nicht über die ganze Weltgeschichte.
Ich meine, was du sagst, bestätigt es ja nur, damals waren halt andere Imperien am Drücker, ja? Und jetzt haben wir halt USA gehabt, die letzten 80, 90 Jahre und seit einiger Zeit zunehmend auch Europa und jetzt China. Und naja, dann müssen wir uns natürlich mit der Welt auseinandersetzen, die wir jetzt haben, und darum ging es ja auch.
Vielleicht kommt das, also es wird ja, sonst korrigiere ich mich, ich habe das jetzt da nicht so verstanden, dass beim Vortrag irgendwie darum geht, dass man sagt, dass man moralisch irgendwie irgendwelchen
das hat doch nie einen Opfer gegeben, jetzt, ne?
Genau, dass man irgendwie moralisch sagt, na, die EU ist schlimmer als die USA oder die USA schlimmer als das oder wenn Nigeria ohne der EU in die Werke kommt, dann wäre das besser. Das ist, glaube ich, gar nicht so der Punkt gewesen, einfach mal aufzuzeigen, was es vielleicht für Fehler ist, wenn man für eine sinnvolle Flüchtlingspolitik, also eine sinnvolle Flüchtlingspolitik der EU einfordert, wo ja, glaube ich, so verstanden das Fazit ist, ja, die machen eher sinnvolle Flüchtlingspolitik für ihre Zwecke. Und denen zum Fordern, sie sollen die Grenzen aufmachen, ist ja vollkommen unpassend zu dem, was eigentlich deren Zweck ist. Und ich gar nicht überhaupt dazu stehen, dass die EU jetzt das Schlimmste war, weil...
Also was ich, vielleicht ändere ich jetzt ein bisschen das Thema, ich weiß jetzt nicht genau, weil ich war beim Vortrag wieder. Anyway, also was ich immer recht bemerkenswert finde, ist, dass Europa ja und die Gründungsmythos Europa und so weiter, das große Friedensprojekt ist. Also so sicher noch im Zweiten Weltkrieg war das vielleicht relevant, um 45 bis 55 oder vielleicht noch ein bisschen in die 70er Jahre, von mir aus. Und Europa hat halt einfach, und ich glaube, das ist halt der Punkt dabei, dieser Frieden, also Europa ist innerhalb Europas friedlich, ja. Und es ist im Grunde auch davor, auch innerhalb, ja. Aber es hat einfach die Gewalttätigkeit nach außen verlagert. Also nur an die Außengrenzen oder überhaupt
in einen Art Kolonialismus, was ja immer auch noch irgendwie da ist. Ne? Also wenn man, dritte Weltstaaten mit Ausbeuten in puncto irgendwelchen teuren Rohstoffen für unsere Handys, ist ja das irgendwo auch das Gleiche. Die arbeiten heute jetzt im Kapitalismus, sind immer direkt Sklaven, aber was sind sie auch noch als Sklaven, wenn sie vom Kapitalismus zu Sklaven gemacht werden? Also so ist nicht die Sklaverei ja irgendwo eine ähnliche Sklaverei, wie es im Kolonialismus direkt war. Ja, sicher, es sind Unterschiede, aber ich finde es einfach nur bemerkenswert, dass diese Gewalt einfach hauptsächlich in die Außengrenze verlagert wird. Und im Inneren ist die Gewalt, also ich arbeite mit Flüchtlingen und ich sehe eine ziemlich große Gewalt und Rassismus im Inneren und also auch systemische Gewalt, was so zum Beispiel Asylverfahren und solche Sachen angeht, sehe ich eine ziemlich große systemische Gewalt auch innerhalb. Aber das betrifft halt nur Ausländer. Oder nicht nur vielleicht, aber wenn man es mal vereinigt.
Ich würde nur sagen, dass das Friedensprojekt EU eigentlich genau so zu verstehen ist. Also nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir die EU-Staaten gesehen, naja, wenn wir uns gegenseitig bekämpfen, dann bringen wir es in der Welt zu nichts. Da halten wir doch untereinander Frieden und schlagen wir imperialistisch in der Welt zu, sozusagen.
Also. Ja, aber für mich ist halt fraglich, was man, wie man auch dagegen ankämpfen kann, ohne. Ohne vielleicht, ich habe gerade am Eingang halt gesehen, dass irgendwie so in der rechten Partei offensichtlich irgendwie Erfolgsbegehren mit also Abstimmung Unterschriften sammelt für den EU-Austritt. Ja. Ich meine, das ist halt irgendwie auch wenig. Ja. Also das ist ja keine Wahl. Ne. Das bringt ja irgendwie.
Ich wollte eigentlich noch einen Gedanken äußern zu deinem Nachdenken über die EU hat Gewalt aus dem Innern nach außen verlagert. Ne? Und ja, man kann feststellen, dass die EU-Staaten wirklich aus ihren zerstörerischen Weltkriegen, die ihnen ja wenig gebracht haben im Endeffekt, sondern stattdessen den Aufstieg der Supermacht Amerika, die ihnen jetzt ziemlich konkurrenzlos gegenübersteht, gebracht hat. Daraus haben sie den Schluss gezogen, es macht keinen Sinn, dass wir uns weiter untereinander zerfleischen. Wir sollten tatsächlich lieber uns verbünden und dann mit eben neu gewonnener Größe einem Binnenmarkt und Unternehmen, die davon wachsen können, damit auch überhaupt eine neue Konkurrenzposition gegenüber dieser Supermacht Amerika ins Auge fassen. Das ist die eine Sache. Ne? Aber was ich nie richtig finde, ist die Vorstellung, dass dieses Europa nach innen eigentlich so ungefähr so gut wie keine Gewalt mehr kennt. Also das finde ich einfach eigentlich eine falsche Vorstellung über das Staatswesen. Vielleicht wolltest du das auch gar nicht sagen, ich will es aber trotzdem.
Ich meine, heute Klassengewalt, also so gegen Arme gibt es natürlich Gewalt, klar, aber kein Krieg. Ja. Also
genau.
Sicher, Polizeikrieg, ich meine, ich war gerade in einem G7, Entschuldigung. Mhm. Ich meine, das war wohl die massivste Gewalt, die zumindest ich in meinem Leben, Gott sei Dank, erlebt habe. Ja. Mit 20.000 Kilometern und dann eine Nacht im Auto schlafen? Nein. Also, so, Gott sei Dank habe ich nicht so viel Gewalt in meinem Leben erlebt.
Mhm. Ja. Also das ist ja gerade, wenn man sich das jetzt mal erklären will, ne, ist das ja eigentlich gerade der Witz an diesen modernen Staatsgewalten, wir heißen ja immer noch Staatsgewalten, ne, ist aber gerade der Witz, dass sie es geschafft haben, erstens bei sich sozusagen eine so unwidersprechliche Staatsgewalt zu etablieren, gegen die es eben keinen Separatismus mehr gibt, kein alternatives Staatsprogramm, sagen wir mal Kommunisten in ihrem Innern. Das haben sie ja tatsächlich alles erfolgreich kaputt gemacht. Und auf der Basis, dass sie es dann geschafft haben, die Art und Weise, wie alle ihr Lebensinteresse verfolgen müssen, auf sich als Staaten, die dafür Rechte, Bedingungen und so weiter zur Verfügung stellen, Wege der erlaubten Interessensverfolgung, die Leute im Großen und Ganzen auch dann sich gefallen lassen, auf diese Art wahrnehmen. Ja, wenn das alles so passiert ist, dann sehen die Staaten im Innern plötzlich echt erstaunlich gewaltfrei aus. Obwohl eben festzustellen ist, das, was die Leute im Innern an Interessen gegeneinander verfolgen, das ist seinem Kern nach alles andere als gewaltfrei. Es sind nämlich sich ausschließende Interessen, Eigentumsinteressen, bei denen auch eben der größte Teil der Bevölkerung permanent massiv geschädigt wird und sein Leben lang zu nichts kommt, trotz viel Arbeit. Also da beruht eigentlich dieses ganze Programm erstens auf einem total erfolgreichen Durchsetzung der Gewalt und zweitens darauf, dass es in diesen modernen und erfolgreichen kapitalistischen Staaten für die Leute tatsächlich immerhin eine Art der Lebensverfolgung, dass die möglich ist. Das ist der Unterschied zur dritten Welt. Das hatte ich am Anfang des Vortrags dargelegt. Und weil das so ist, sind die Leute, die in ihren Interessen geschädigt werden, tatsächlich auch noch Parteigänger dieser Staatsgewalt, die ihnen diese Bedingungen setzt. Sie sind Parteigänger der Staatsgewalt und schieben das, dass es ihnen scheiße geht, lieber auf die Ausländer als auf den Staat, der sie zu diesen Bedingungen zwingt. Und das ist das Geheimnis sozusagen der demokratischen Staaten. Die Leute wollen wirklich die Gewalt, die ihnen das abverlangt. Das sind demokratische Staatsbürger. Und zu so einem Verhältnis kommt es in der dritten Welt mit ihrer absoluten Armut überhaupt nicht. Da ist das Verhältnis eben ganz anders beschaffen zwischen den Staatsgewalten und ihren Bürgern. Leute, die man nur in Schach hält, die man nur sozusagen mit gezogener Knarre davon abhält, sich die Lebensgrundlagen zu nehmen, die sie aber brauchen, für die sieht die Staatsgewalt eben auch wie ein Knüppel aus. Und nicht wie ein bürgerliches Gesetzbuch. Das ist der Unterschied. Deswegen kann es auch in der dritten Welt keine Demokratie geben. Also keine wirkliche, sondern...
Das ist immer ein bisschen zu pauschal, weil es auch in Ländern der dritten Welt schon auch reicher und weniger Reiche gibt. Und man schon den gefühlten Reichtum, und das ist ja das, warum man dann vielleicht einen Aufstand oder sie ungerecht behandelt wird, der Reichtum immer anhand deines Nachbars, anhand deines Umfelds gefühlt wird und in dem her auch das Aufstandspotenzial dann in dir überhaupt erst steigt, wenn du wirklich merkst, hey, mein Nachbarn alle, also ich bin eigentlich die arme Sau, ich bin der Sandler in der Stadt und ich bin wirklich arm im Vergleich zu den anderen und wenn alle irgendwie wenig haben, also das, was ich halt sehe in Griechenland und warum die Leute überleben, zum Beispiel, ist halt innerhalb von der EU, aber trotzdem, sehe ich halt eine große Solidarität und eine große Gemeinschaft, wo man schon lange immer ein bisschen so neben am Staat her, viel mehr, also in Österreich und Deutschland, viel mehr neben am Staat her auch gewirtschaftet und gelebt hat, wo man einfach viel mehr Schwarzmarkt Dinge gemacht hat. Ne? Also einfach so von Arbeiten her, Schattenwirtschaft, ja. Also in allen Bereichen. Ne? Aber ich weiß nicht, also ich finde das ein bisschen pauschal zu sagen, alle dritten Weltländer sind so, weil es gibt da in dritten Weltländer Ghettos von reichen Leuten. Also jetzt meine ich Ghetto im positiven Sinn. Ne?
Ja, sicher. Da wollte ich ja sagen, ja. Die müssen ja geschützt werden vor der Polizei. Von der Polizei, vor denen, die alle Grund hätten, drüber
herzufallen. Man muss ja auch sagen, das wird uns ja oft vorgeführt, schau mal, du hast es eh noch gut, so im Vergleich zu denen, ja. Als ob das sozusagen ein Widerspruch wäre. Und der Fabrikarbeiter in Österreich verdient immer noch mehr als einer in irgendwo in einem afrikanischen Land. Das ist ja, als würde man in ein Krankenhaus gehen und sagen, was, ihr wollt hier krank sein? Schaut mal auf den Friedhof, das ist krank. Was ich noch anmerken wollte, weil der Begriff vorher gefallen ist, Sklaverei, dass das heute ja nicht mehr so ist, stimme ich vollkommen zu, dass die Leute als Sklaven in ein anderes Land gebracht werden, gegen ihren Willen einfach mit Gewalt abgeführt. Nein, das gibt es ja nicht mehr, aber es gibt eine ziemlich schockierende Untersuchung von David Strecker, den Namen habe ich mir gemerkt, weil das wirklich bemerkenswert ist. Ja, auf negative Weise. Es gibt heutzutage mehr Sklaven als je zuvor. Und da, ich meine, man spricht oft von Lohnsklaven, ich stimme zu, da steckt ja auch ein Zwang dahinter. Aber es gibt zumindest, also das heißt zumindest eine formale Freiheit, die ist nichts wert, das wissen wir alle. Aber es gibt eben auch Leute, die, also mehr als je zuvor, die eben ganz strengen sind, Sklaven und Sklavinnen sind. Nur lässt sich das halt, funktioniert das heutzutage auch nicht so, dass irgendwelche Leute, die da in ihrem Ort wohnen, dass da Leute kommen, in die Waffe am Kopf halten und sagen, du bist jetzt meins. Sondern das begründet sich natürlich auch durch die Armut. Mhm. Ja, also ich weiß es nicht im Detail, aber natürlich werden Verhältnisse entstehen, dass Leute die Macht haben, anderen die Sklaverei zu überführen. Und jetzt nicht, was heißt damals die USA und Europa, dass die Leute geholt haben, sondern vor Ort. Mhm. Dann hat es natürlich was damit zu tun, erstens, dass es keine Staatlichkeit gibt, obwohl nicht gesagt ist, dass jede Staatlichkeit ein Problem damit hat. Und andererseits, dass die Leute überhaupt keine andere Möglichkeit haben, als zum Beispiel ihre Kinder in die Sklaverei zu verkaufen. Also ich will nur darauf aufmerksam machen, Sklaverei gibt es leider im nicht metaphorischen Sinn auch noch und mehr als je zuvor. Ja. Klar, es gibt auch mehr Menschen als je zuvor. Mhm. Aber das sollte einen da nicht allzu sehr beruhigen.
Ja, aber das ist halt eben auch ein großer Sektor ist halt und das ist einer, glaube ich, schaffenwirtschaftsmäßig größten Sektoren auf der ganzen Welt ist der Menschenhandel, oder? Wo am meisten Geld drinsteckt und das sind Sklaven. Wirklich im dezidierten Sinn. Oft Frauen und oft Sexsklaven, ne?
Also, ja, ich versuche den Begriff Lohnsklaverei zu vermeiden, weil es gibt ja tatsächlich auch Sklaven.
Ja, wie Marxismus gesagt wurde, Menschenmaterial. Zum Beispiel in Fabriken in China. Man braucht genug Menschenmaterial, damit man Sachen produzieren kann, damit sich andere Menschen kaufen.
Wobei, ich glaube, das, wenn du so siehst,
wieder gleich so
Sklaverei, das Menschenmaterial ist halt, auch wenn du in Österreich arbeiten gehst. Ich wollte nur sagen, jetzt will ich gar nicht die Diskussion abbrechen, ich wollte nur kurz meine Sachen noch kurz nochmal so also Abschlusssachen, dann können wir nachher weiterreden, weil wenn es die Leute dann nachher wegbrechen. Erstens würde ein Zettel durchgelassen, dann könnt ihr E-Mail-Adressen draufschreiben, weil es war jetzt als zusätzlichen Kanal für Bewerbung von Veranstaltungen. Ich wollte nur sagen, dass ich die Info gekriegt habe, dass die Amelie, die war ja schon öfters einmal da, die hat einen Kuba-Vortrag fertiggestellt, den wird sie im Juli und August machen. Juli oder August, da werde ich noch schauen, wann, wird noch Info rausschicken. Disco-Arbeit hat es im Subshop gegeben, haben wir drei, vier Mal gemacht, die würde ich dann in das nächste Monat oder sowas wieder anstarten. Das ist so ein Format, es war jetzt unterschiedlich, was das für ein Wochentag ist, das würde ich dann wieder bekannt geben, wo wir dann irgendwie sowas um sieben oder so zwei, drei kurze Texte haben, dass man sich nicht darauf vorbereiten muss, dass man die gemeinsam lesen und diskutieren kann. Planet auf der Homepage alles. Das Südcamp habe ich schon erwähnt, nochmal Ende August, falls da wer Interesse hat, ist wieder Auto organisiert. Wir haben noch ein bisschen Platz, sonst müssen wir schauen, was wir sonst machen. Vielleicht am einfachsten entweder auf mich zukommen oder halt selber auf der Homepage schauen von Gruppen gegen Kapitalanation. Nur ganz kurz zur Basisgruppe Gesellschaftskritik, also ihr habt es eh gehört, ich in Salzburg und der Tobi in Linz. Falls wer Interesse hat, da mitzuarbeiten oder irgendwie zu unterstützen oder der Meinung ist, Vorträge oder Workshops soll man mehr machen, kann man auch mit zukommen, okay, da kann man noch was machen. Ich wollte nochmal extra zum Buch sagen, weil du hast noch kurz erwähnt, Kinder, vielleicht dazu sagen, es geht um den, die Auseinandersetzung zwischen USA und China im Ostasiatischen Meer, also eh konkret um wie eine Auseinandersetzung von imperialistischen Staaten.
Aber das ist jetzt nur ein kleiner Teil des Buchs, ne? Also das Buch ist im Prinzip eigentlich eine Auseinandersetzung damit, was China in seiner sozialistischen Etappe unter Mao eigentlich für ein Staatswesen war, was da für eine Politik gemacht worden ist, was an der hervorzuheben ist, aber auch zu kritisieren ist. Eine Untersuchung davon, warum die Chinesen nach gerade mal 30 Jahren Sozialismus ihren Sozialismus weggeworfen haben de facto und ihr Land transformiert haben zu einer kapitalistischen Wirtschaftsweise. Und das war dann eben der letzte Punkt, weil das zu einer kapitalistischen Wirtschaftsweise auch eben eine entsprechende Außenpolitik gerät und dass sie eben als jetzt neue, sowohl wirtschaftlich erfolgreiche wie außenpolitisch aufsteigende Macht mit den USA in ein hartes Konkurrenzverhältnis eingetreten sind. Und wer es mitgekriegt hat, in den letzten Tagen hat es ja da auch schon vehemente Auseinandersetzungen im Südchinesischen Meer gegeben um dieses Spratly-Inseln. Und da ist einiges an Gewaltpotenzial und sagen wir mal Richtung Dritter Weltkrieg vollkommen drin. Ja, also das zu dem Buch, These ist chinesische, die verbindende Linie zwischen beiden Etappen, Sozialismus und Kapitalismus, war der Nationalismus dieser Chinesen. Und ich denke, dass es sich total lohnt, auch wenn es jetzt quasi ein Sonderfall der Weltgeschichte ist und eine bisschen historische Auseinandersetzung, sich diesen Punkt Nationalismus zerstört eigentlich sozialistische Gesellschaften und ist eine wunderbare Produktivkraft für kapitalistische Gesellschaften. Sich das klarzumachen am Beispiel dieses Landes, ja, das kann ich einfach nur empfehlen.
So, zwei Bierchen und da kosten jeweils 20 Euro.
Genau. Ja.
Und ab und würde ich sagen, erst danke fürs Subsagen, dass man wie
ich wollte noch was sagen, was ganz Kurzes, nämlich auch noch einen Hinweis machen. Erstens, wenn noch jemand sich mit mir irgendwie in Verbindung setzen will, ich habe eine Homepage, renatedillmann.de, einfach so durch, ne, Renate Dillmann ohne Punkt und dann Punkt.de. Und da steht meine E-Mail-Adresse drin und dann würde ich mich freuen, wenn irgendjemand sich nochmal meldet. Und ansonsten gibt es im Ruhrgebiet bei uns jetzt noch frisch gegründet eine neue linke Gruppe, Gruppe K, die findet man sich ja auch irgendwie auf Facebook und auf im Internet, die auch Texte zu erstens Nation und Nationalismus und zweitens jetzt zu einem Vortrag zu 10 Jahre Hartz IV, also Sozialstaat und Sozialstaat als quasi als Waffe im internationalen Konkurrenzkampf gerade vorbereitet. So, das sind meine Ansagen.
Ja, kann ich nur ganz kurz sagen. Ich wollte nur Danke sagen für Sub, für den Raum. Also wisst ihr, wenn ihr was konsumiert habt, habt ihr Geld rein. Und das war es organisatorisch eh von mir. Ich wollte noch meinen Zettel durchgeben, dann könnt ihr die E-Mail-Adressen draufschreiben. Je nachdem, wer will sonst.
Und der Vortrag, danke, ja, landet dann auf unserem Blog. Und ja.
Darf ich auch noch was sagen?
Genau.
Also, ich fände es irgendwie gut, wenn es das Subsaft oder wenn wir da schon beim Thema sind und weil ja Leute aus Sozialstaat rausgefahren sind, ob man vielleicht ein bisschen Geld zusammenlegt, falls das weiter betrieben werden würde.
Achso, für die
Sache.
Ich könnte kurz was dazu sagen, ich war dabei.
Ja,
passend zum Thema waren wir am Montag oder Dienstag in der neu errichteten Zeltstadt, das ist in Landfurt Süd, bei der Polizeidirektion und haben uns da das mal angeschaut und mit den Leuten geredet. Die haben sich übrigens sehr gefreut, also machen nichts über deren Köpfe hinweg. Und die haben wirklich verdammt wenig. Also die haben nicht mal genug zu essen dort. Das war jetzt sogar so, dass da ein Bericht im ORF war, was ja schon einige sagt, finde ich, weil denen ist ja auch vieles wurscht. Und dass wir jetzt eben Sachen sammeln, das sind nur Männer übrigens, also Kleidung sammeln wir, glaube ich, Geld hilft immer. Und was auch noch dazu gehört, wir machen jeden Samstag, zumindest einen Samstag im Monat, Soli-Beißel hier drin, das heißt normaler Abend mit Musik und so oder was auch immer gerade ist. Und alles, was über unsere Materialkosten hinaus anfällt, versuchen wir sinnvollen Zwecken derzeit eben dort zuzuführen.
Das ist am 20.
am fahrendsten ist so die Beiste, ja. Aber ihr könnt natürlich auch schon was gebrauchen, eine Schulikasse.
Jetzt schon.
Ab jetzt haben wir eine. Und ja, ich weiß nicht genau, wie es gerade aussieht. Ich glaube, die Behörden sind über sowas nie besonders glücklich.
Ach, warum nicht?
Da, es ist so. Also wenn man da, wir haben da was hingebracht, das ging noch. Und es wurde sofort gesagt, man darf nicht filmen oder fotografieren. Dürfen keine Infos nach draußen kommen anscheinend.
Naja, das ist im Flüchtlingshaus auch so. Das dient schon auch dem Schutz der Privatsphäre.
Die Leute hätten es gerne, aber also viele dort haben uns gefragt, warum filmt ihr das hier nicht? Aber gut, ich verstehe es auch auf andere Weise. Ja, weiß ich nicht. Mehr kann ich im Moment dazu nicht sagen, nur wir versuchen irgendwie den Leuten zu helfen und ja, das ist alles, was ich dazu sagen
kann.
Danke, wenn ihr was. Wie gesagt, es sind nur Männer, wir haben auf unserer Homepage schon geschrieben, was die Leute brauchen und was sie sich wünschen. Bitte stellt es nicht in Frage, es sind ihre Wünsche.
Termitinitus.org.